The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 18. Juni.
So President Trump spoke to Prime Minister Netanyahu earlier today after he finished his Situation Room meeting with his top national security team. And at least from what I hear from Israeli officials, the overall impression on the Israeli side is that a U.S. strike on Iran is not an if, it's a when. And it's not, and when they say when, it's not next year. It's something that is much closer. And the feeling on the Israeli side is that Trump has made a decision to join the war, and it's just a matter of time until it happens.
So der Axios-Journalist Barrack David bei CNN am heutigen Morgen deutscher Zeit. Es gehe also laut seinen israelischen Quellen nicht darum, ob die USA aktiv in dem Krieg zwischen der Netanyahu-Regierung und den Mullahs im Iran intervenieren, sondern um das Wann. Und dieses Wann sei nicht nächstes Jahr. Trump und Netanyahu haben telefoniert, über den Inhalt des Gesprächs ist bisher nichts bekannt. Auch heute Nacht wurde gekämpft. Iranische Nachrichtenseiten berichten, dass Israel die Imam Hossein-Universität im Osten Teherans ins Visier genommen hat. Die ist mit den Revolutionsgarden verbunden, also der militärischen Eliteeinheit der Iraner. Außerdem sei eine Raketenfabrik bei Teheran attackiert worden, die schon mal vor einem Jahr angegriffen wurde, so die Times of Israel. Das israelische Militär wiederum berichtet von zwei Angriffswellen von iranischen Raketen auf Tel Aviv und andere Städte in der Nacht. Das iranische Regime behauptet, die Lufthoheit über Israel zu haben. Und der Ayatollah, also der oberste Führer des Iran, schreibt bei X: Wir müssen dem terroristischen, zionistischen Regime eine starke Antwort geben. Bereits am Wochenende hatte die US-Regierung eine Verstärkung ihrer Militärpräsenz in Nahost angeordnet. Konkret einen weiteren Flugzeugträger mit einer Besatzung von hunderten Soldaten sowie Spezialflugzeuge zur Luftbetankung in die Region zu verlegen. Dort befinden sich schon jetzt rund 40.000 amerikanische Soldaten. Auf dem US-Stützpunkt in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind mit den F-22 die leistungsfähigsten Kampfjets stationiert. Und auch B-2-Bomber, die bunkerbrechende Bomben tragen können, gehören zum US-Arsenal im Nahen Osten. Nicht nur militärisch, auch verbal hat Donald Trump aufgerüstet. Nachdem er beim Fototermin für das Gruppenbild der G7 in Kanada erklärt hatte, er müsse das Treffen früher verlassen, zurück nach Washington, sehr wichtig, sagte er auf dem Rückflug in der Air Force One einem mitreisenden Reporter auf die Frage, was denn besser als ein Waffenstillstand zwischen Israel und Iran sei, ein Ende oder ein komplettes Aufgeben.
What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here?
An end. A real end, not a ceasefire. An end.
So something that will be permanent.
Yeah. Or giving up entirely. It's okay too.
Are you close there? Are you possible? Is that possible in the next 24? Why not?
Certainly possible. Complete give up. That's possible, yeah.
Und während die zurückgelassenen G6 sich noch an der Interpretation der Trump-Worte versuchten, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der erklärte, Trump kehre zurück, um an einem Waffenstillstand zu arbeiten, ließ der die Weltöffentlichkeit über seine Plattform Truth Social an seinen Gedanken und Absichten teilhaben. Weltpolitik in 7 Tweets. Macron liege falsch, wie immer, textete Trump am Dienstagmorgen 7.15 Uhr Ostküstenzeit. Und weiter, Macron hat keine Ahnung, es geht definitiv um etwas Größeres. Um 11.20 Uhr dann, ich habe mich in keiner Form an den Iran gewandt, um Friedensgespräche zu führen. Das sind Fake News. Wenn Sie reden wollen, wissen Sie, wie Sie mich erreichen. Sie hätten das Angebot annehmen sollen. Das hätte viele Leben gerettet. 3 Minuten später repostet Trump eine Botschaft, die er Montagnacht bereits schon einmal abgesetzt hatte. America First meint viele großartige Dinge, inklusive der Tatsache, der Iran darf keine Nuklearwaffen haben. Make America great again. Um 14.49 Uhr veröffentlicht der Präsident einen Screenshot der SMS-Nachricht, die ihm der US-Botschafter in Jerusalem, Mike Huckabee, geschickt hat. Darin heißt es, Trump sei in einer außergewöhnlichen Lage wie kein anderer US-Präsident in der jüngeren Vergangenheit. Nicht seit Truman 1945. Zur Einordnung, Harry Truman hatte 1945 entschieden, Atombomben auf Japan abzuwerfen. 17.55 Uhr, die nächste Trump-Botschaft. Wir haben jetzt die totale Kontrolle über den iranischen Luftraum. Iran hat eine gute Luftabwehr und viel von ihr, aber sie ist nicht zu vergleichen mit dem in Amerika hergestellten und konzipierten Zeug. Niemand macht es besser als die guten alten USA. 18.19 Uhr. Wir wissen genau, wo sich der sogenannte oberste Führer versteckt. Er ist ein leichtes Ziel, aber er ist sicher. Wir werden ihn nicht ausschalten, in Klammern töten, zumindest noch nicht. Aber wir wollen keine Raketen auf Zivilisten oder amerikanische Soldaten werfen. Unsere Geduld neigt sich dem Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit. 18.22 Uhr in Großbuchstaben, bedingungslose Kapitulation, Ausrufezeichen. Es sind die Botschaften in den sozialen Medien, an denen sich Trumps Politik messen lässt. Noch in seiner ersten Amtszeit im Oktober 2019 hatte er dort die Nahostpolitik seines Vorgängers vernichtet. Im Nahen Osten zu intervenieren sei die schlechteste Entscheidung ever gewesen. Aber was interessiert den Präsidenten sein Tweet von gestern? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview liefert Thürings Ministerpräsident Mario Vogt seine Einschätzung zum Bund-Länder-Gipfel in Berlin.
Politik muss Vertrauen und Verlässlichkeit ausstrahlen. Und dieses Weinen, die Kartoffeln raus, den Kartoffeln der letzten Jahre hat massiv politisches Kapital gekostet.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat Neuigkeiten von der KI-Superschmiede OpenAI. Außerdem blicken wir auf die sehr entfernte und sehr erlesene Verwandtschaft von Papst Leo. Und wir erinnern an Waterloo, eine Schlacht, die Hans Falladahaft die Frage aufwarf: Kleiner Mann, was nun? Heute findet der Bund-Länder-Gipfel in Berlin statt. Im Mittelpunkt der Gespräche steht die Frage, wie die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern künftig besser, effizienter und effektiver gestaltet werden kann. Und dabei geht es vor allem um eines, nämlich um das liebe Geld. Konkret das Entlastungspaket für die Wirtschaft und die geplanten Milliardeninvestitionen. Wie sollen die finanziellen Lasten des Schuldenpakets zwischen Bund und Ländern aufgeteilt werden? Denn eigentlich sollte gelten, was bei jeder Lokalrunde selbstverständlich ist. Wer bestellt, der bezahlt. Mit dabei beim Bund-Länder-Treffen ist natürlich auch Mario Vogt. Er ist Ministerpräsident von Thüringen und ein Parteikollege von Friedrich Merz. Mit Mario Vogt habe ich darüber gesprochen, warum trotz Schuldenbremsenlockerung und Sondervermögen immer noch ums Geld gestritten wird. Was er zu sagen hat, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Ministerpräsident Vogt.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Vogt, heute kommen die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler zusammen, um über Geld zu sprechen. Konkret geht es darum, wie das geplante Entlastungspaket für die Wirtschaft finanziert werden soll. Denn diese Entlastungen für die Unternehmen bedeuten Steuerausfälle für den Staat und zwar auch für die Länder und das in Milliardenhöhe. Was fordern die Länder jetzt diesbezüglich vom Bund?
Zuerst einmal gilt, dass wir sehr begrüßen, dass der Bund jetzt diese Investitionspolitik gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen entwickelt. Deutschland braucht diesen Investitionsbooster, der kann helfen, auch eine wirtschaftliche Trendwende einzuleiten. Aber natürlich nur, wenn er Wirkung entfaltet. Und dafür braucht es eben auch einen wirtschaftlichen Aufbruch. Wir als Länder begreifen uns auch als Schutzpatronen der Kommunen und das bedeutet für uns, dass wir jetzt am Anfang der Legislaturperiode des Bundes die Chance nutzen sollten, einen dauerhaften, überprüfbaren Ausgleichsmechanismus für diese finanziellen Belastungen eben auch zu finden. Quasi dem Motto, der auch im Regierungsvertrag auf Bundesebene steht, eine Veranlassungskonnexität, also wer bestellt, der bezahlt am Ende auch. Und das bedeutet für uns, wir erwarten schon, dass der Bund die Länder und die Kommunen vollumfänglich kompensiert. Und wenn wir das nutzt, und das vielleicht mal noch als letzten Satz, dann haben wir eine Riesenchance, nämlich am Anfang der Legislaturperiode für Verlässlichkeit zu sorgen und gleichzeitig Tempo, und das braucht's.
Die Steuerausfälle, über die wir für die Länder reden, würden sich bis 2029 auf 13,5 Milliarden Euro summieren. Diese 13,5 Milliarden Euro wollen Sie vom Bund zurückgezahlt bekommen oder pro Jahr sozusagen das, was verloren geht an Steuerausfällen, kompensiert bekommen?
Ja, ich mache es mal praktisch. Für mein Heimatland Thüringen bedeutet das bis 2029, dass Länder und Kommunen über 1 Milliarde Euro an Steuerausfällen haben. Natürlich wollen wir auch wirtschaftliche Dynamik und wirtschaftliches Wachstum, aber die Bürger erwarten doch auch einen funktionierenden Staat. So, und es wäre doch widersinnig, wenn wir auf der einen Seite über Investitionen reden und auf der anderen Seite müssten Kommunen und Länder ja dringende Notwendigkeiten in Infrastruktur dann eben einsparen. Das wird nicht funktionieren, und das ist wie in jedem normalen Familienunternehmen oder bei jeder normalen Familie auch. Wenn man eine Bestellung auslöst, dann sollte man sie auch die Rechnung dafür übernehmen. Und das erwarten wir schon, dass es da zu einem fairen Lastenausgleich mit dem Bund kommt.
Nun hat der Bundeskanzler Friedrich Merz, Ihr CDU-Parteikollege, gesagt, naja, es gibt ja eine Lockerung der Schuldenbremse, die auch für die Bundesländer gilt. Und dann gibt es noch das Sondervermögen Infrastruktur, von dem auch die Bundesländer profitieren. Insofern sei da ja schon eine Kompensation da. Was sagen Sie zu dieser Argumentation?
Ja, die Reform der Schuldenbremse und auch das Sondervermögen, die sind ja in keinem Sachzusammenhang jetzt mit dem Vorschlag des Investitionsboosters zu sehen. Das ist eine gemeinsame Verabredung der Länder und des Bundes gewesen, sehr schnell und handlungsstark zu sein. Und erlauben Sie mir das zu sagen, ich glaube, das ist sehr gut angekommen im Land. Es herrscht eine große Zuversicht. Wir spüren das auch in der Bereich des jetzt schon prognostizierten Wirtschaftswachstums. Die Menschen vertrauen wieder, dass hier schnell und handlungsstark agiert wird zwischen Ländern und dem Bund. Und deswegen, glaube ich, muss man das eine von dem anderen klar trennen. Die Länder pochen zu Recht auch für die Kommunen darauf, dass wir am Anfang der Legislaturperiode sagen, Mensch, wenn ihr jetzt noch zweite und dritte Reformschritte besprecht, dann lasst uns doch am Anfang ein Verfahren definieren, wo jeder weiß, was auf ihn zukommt. Das ist eine Frage von Planungssicherheit. Und es führt am Ende auch dazu, dass wir schnell Tempo machen. Weil wenn wir nicht zu einer gemeinsamen Einigung kommen, die wir alle wollen, auch als Länder, die das übrigens in großer Geschlossenheit vortragen, dann kommt es vielleicht zu einem langwierigen Vermittlungsausschuss. Und wir haben nicht den Impuls, den es in Deutschland braucht, nämlich vor der Sommerpause Klarheit zu haben, dass der Investitionsbooster kommt und damit Investitionen in unsere Industrie stattfinden.
Sie haben gerade von großer Geschlossenheit gesprochen. Nach meiner Information ist es aber so, dass 15 Bundesländer sehr geschlossen sind, egal ob SPD geführt, CDU geführt oder von den Grünen, aber Bayern ausschert.
Als Vertreter und Ministerpräsident eines Freistaates weiß ich um die große Solidarität, die die Freistaaten untereinander haben. Und deswegen bin ich da ganz optimistisch, dass auch der Freistaat Bayern die Länderposition unterstützt. Und ich habe bisher Markus Söder immer so erlebt, dass er auch ein großer Interessenvertreter für die Länder und die Kommunen ist. Und deswegen glaube ich, dass wir da in großer Einigkeit stehen.
Aber Sie wollen nicht bestreiten, dass es bei dem letzten Zusammentreffen der Ministerpräsidenten die Bayern waren, die gesagt haben, sie werden da nicht mitgehen?
Nein, beim letzten Treffen haben wir Grundsatzpositionen ausgetauscht. Jetzt wird es sehr konkret und unser gemeinsames Ziel ist, bis zum 11. Juli mit dem Bund eine Verständigung hinzubekommen, die Deutschland tatsächlich hilft und auch das Land voranbringt. Und da weiß ich, dass Bayern genau dieselben Interessen hat.
Das heißt, Bayern ist dabei, die 16 Bundesländer sind geschlossen.
Ich spreche hier für Thüringen, aber ich bin wirklich optimistisch, dass die Bayern mit an Bord sind.
Wir sprechen ja die ganze Zeit über Geld. Herr Vogt, eine Sache müssen Sie mir nochmal erklären. Ich habe ja eben schon gesagt, es gibt ein Sondervermögen für Infrastruktur. Die Schuldenbremse ist gelockert worden. Das heißt, Deutschland, dem Staat steht so viel Geld wie seit langem, langem, langem nicht mehr zur Verfügung. So viel Geld und trotzdem reicht es nicht?
Ja, ich glaube, was man sehen muss, und das sollte man auch nicht unterschätzen, der Bund hat auf Kosten der Länder und auch der Kommunen in den letzten Jahren Standards definiert, Bestellungen ausgelöst, die jetzt mühevoll versuchen, die Kommunen und die Länder auch zu bezahlen. Und das ist natürlich schwierig, weil da teilweise die Länder Dinge bezahlen, die der Bund einmal ausgelöst hat. Sicherlich ein großer großem Optimismus, aber am Ende führt es halt dazu, dass die Defizite massiv wachsen. Und ich kenne eigentlich kein deutsches Bundesland, was nicht massive Probleme gerade hat, seinen Haushalt auszugleichen, trotz der geänderten Schuldenregeln. Das ist ein Beweis dafür, dass wir gemeinsam unsere Haushalte konsolidieren müssen, den Gürtel enger schnallen und uns auf die Investitionen konzentrieren. Und das tun wir mit dem Sondervermögen. Das ist eine Riesenchance auch. Der Freistaat Thüringen wird sich da sehr auf die Frage von einer modernen Infrastruktur, Digitalisierung, Schulen, Innovationssysteme konzentrieren, soziale Infrastruktur, was die Krankenhäuser angeht. Also da wirklich auch sehr fokussiert auf die Bereiche, wo die Bürger sagen, da muss der Staat funktionieren. Und auf der anderen Seite werden wir trotzdem Konsolidierungsbemühungen anstellen bei Dingen, die wir uns nicht mehr leisten können. Und ich glaube, diesen Spannungsbogen auszuhalten, das gilt für den Bund wie für die Länder auch.
Da sprechen Sie was Wichtiges an. Gerade die CDU hat der Ampelregierung ja immer wieder vorgeworfen, es mangele dem Land ja nicht an Geld, sondern es mangele der Politik an der Fähigkeit zu priorisieren. Wenn die Steuerausfälle jetzt zum Problem werden, die durch Entlastung der Wirtschaft entstehen, und das oberste Ziel es ist, die Wirtschaft in diesem Land aber in Schwung zu bringen, sollten dann nicht Maßnahmen, die viel Geld kosten, aber nicht auf dieses Ziel einzahlen, zurückgestellt werden? Ich denke jetzt mal an die Agrardieselsubvention, die Erhöhung der Pendlerpauschale oder die Mütterrente.
Politik muss Vertrauen und Verlässlichkeit ausstrahlen. Und dieses rein in die Kartoffeln raus, den Kartoffeln der letzten Jahre, hat massiv politisches Kapital gekostet. Und umso wichtiger ist es, dass die Dinge, die verabredet sind, tatsächlich auch kommen. Und natürlich ist die Frage von wirtschaftlichem Wachstum und wirtschaftlicher Dynamik, das ist nicht nur eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit und einer Wachstumspolitik, das ist auch Demokratiepolitik, weil dadurch gewinnen wir das Vertrauen der Menschen wieder zurück. Und das gilt natürlich dann auch im Besonderen in Bereichen, wo viele darauf vertrauen. Wenn ich jetzt mir mal Thüringen anschaue, wir sind ein Land der Pendler, viele Menschen sind unterwegs. Und deswegen halte ich auch solche Anpassungen, die da verabredet sind, für notwendig, weil das eben zu einer Entlastung für diejenigen führt, die dieses Land am Laufen halten, die jeden Tag auf Arbeit gehen. Und das ist für mich ein Bestandteil eines Politikversprechens, das die neue Regierung abgegeben hat und das ich auch gerne unterstütze. Und gleichzeitig bin ich sehr interessiert daran, dass wir einen überprüfbaren und dauerhaften Ausgleichsmechanismus vereinbaren am Anfang der Legislatur. Und das kann auch bedeuten, dass, wenn die Wirtschaft anspringt und wir wieder das Wachstum haben, was Deutschland stark gemacht hat, dass die Länder dann auch einen Anteil wieder zurückgeben. Also da sitzen wir im gemeinsamen Boot, Deutschland voranzubringen.
Ist das ein konkreter Vorschlag, den Sie morgen auf der Ministerpräsidentenkonferenz besprechen werden? Also wenn die Wirtschaft anzieht, die Steuereinnahmen steigen, dass dann auch zurückgezahlt wird an den Bund?
Das kann ein Lösungsansatz mit sein. Ich glaube, im Prinzip muss es erstmal darum gehen, dass man sich darauf verabredet, dass die Jahre vorbei sind, wo der Bund freimütig Dinge initiiert und bestellt, manchmal nur zeitweise mit Geld untersetzt und dann die Länder und Kommunen alleine lässt. Und das zusammengenommen wird Debatte morgen sein. Und Deutschland hat eine Riesenchance gerade. Der Bund und die Länder sind geeint in der Frage, diesen Investitionsbooster hinzubekommen und gleichzeitig auch diese Zuversicht, die durchs Land geht, dass Deutschland wieder aufatmet, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Und die Chance sollte der Bund nicht ausschlagen, sondern sollte ein Angebot machen, was tatsächlich für die Länder auch ein gangbarer Weg ist. Und dann haben wir vor der Sommerpause, glaube ich, den richtigen Impuls.
Können wir denn heute mit einem Ergebnis rechnen?
Ich bin optimistisch, dass wir uns auf Grundzüge verständigen können. Und dann bin ich ganz optimistisch, dass wir bis zum 11. Juli auch das Feintuning hinbekommen.
Dann lassen Sie uns gemeinsam optimistisch sein, lieber Herr Vogt. Vielen Dank für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen, Frau Rosenfeld. Alles Gute.
Alles neu macht der Mai, heißt es. Bei The Pioneer ist es der Juni geworden. Aber das Neue ist umso schöner. Ab sofort können Sie unsere neue App erleben. Sie finden dort aktuelle News, eingeordnet und kuratiert und nur mit dem, was wirklich relevant ist. Sie lesen spannende Artikel unserer Experts, die Newsletter von Gabor Steingart, von unserem Hauptstadtteam, von meiner Kollegin an der Wall Street, Anne Schwedt, und Sie hören unsere Podcast-Formate. Es geht um Politik, Wirtschaft und immer auch um Zuversicht. Alles in unserer App in neuem Design. Sie sind noch kein Pionier? Dann testen Sie die App und alle exklusiven Inhalte jetzt. Kostenfrei und ohne Kündigungsfrist noch bis Ende Juni. Infos dazu finden Sie auf thepioneer.de und direkt über den Link in den Shownotes. Schauen Sie doch mal rein. Wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist ein neuer Auftrag bei dem KI-Pionier OpenAI in aller Munde. Mehr dazu weiß Börsenreporterin Anne Schwedt. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, OpenAI hat einen 200-Millionen-Dollar-Auftrag vom US-Verteidigungsministerium erhalten. Ziel ist es, fortschrittliche KI-Lösungen für nationale Sicherheitsaufgaben zu entwickeln. Von Cyberabwehr bis hin zu effizienteren Verwaltungsprozessen für Soldaten und ihre Familien. Das ist der erste große Vertrag im Rahmen der neuen OpenAI for Government-Initiative, mit der US-Behörden Zugang zu maßgeschneiderten KI-Modellen bekommen sollen. Spannend dabei ist, während OpenAI jetzt als Partner der Regierung auftritt, gibt es gleichzeitig Streit mit Microsoft, dem wichtigsten Cloud-Partner und Großinvestor von OpenAI. Hintergrund sind Machtfragen. OpenAI will unabhängiger werden. Microsoft pocht auf mehr Kontrolle und exklusivere Zugriffsrechte auf neue KI-Technologien. Es geht also um viel Geld, Einfluss und die technologische Vorherrschaft im KI-Sektor. Also während sich OpenAI als zentraler KI-Partner der US-Regierung positioniert, gibt es mit Microsoft einen Machtkampf, der die ganze Branche beeinflussen könnte. Dagmar.
Anne, wir bleiben bei dem Thema KI. Das deutsche Startup Helsing hat eine neue Finanzierungsrunde hinter sich. Was heißt das genau?
Genau, Thema KI und auch Thema Verteidigung. Das Startup Helsing hat gerade 600 Millionen Euro frisches Kapital eingesammelt. Eine der größten Finanzierungsrunden im europäischen Verteidigungssektor überhaupt. Angeführt wurde die Runde vom Spotify-Gründer Daniel Ek, der auch als Aufsichtsratschef bei Helsing dabei ist. Helsing entwickelt KI-Software, die riesige Datenmengen aus Sensoren und Waffensystemen in Echtzeit auswertet und so militärische Entscheidungen unterstützt. Seit letztem Jahr baut das Startup sogar eigene Militärdrohnen. Das neue Geld soll jetzt vor allem in Europas technologische Souveränität fließen, also in die Entwicklung und Produktion kritischer KI-Technologie direkt vor Ort. Der Hintergrund ist einfach, wegen der globalen Krisen, wie zum Beispiel jetzt im Ukraine-Krieg oder auch der Lage im Nahen Osten, investieren Risikokapitalgeber so viel wie noch nie in Verteidigung und Sicherheit. Helsing gilt dabei als eines der wichtigsten europäischen Startups in diesem Bereich. Das Unternehmen will jetzt mit dem frischen Kapital weiter wachsen und Europas Verteidigung fit für die Zukunft machen.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass viele weltberühmte Promis sagen können, Habemus Papam in meiner Verwandtschaft. Denn die New York Times hat den Stammbaum von Papst Leo XIV. Unter die Lupe genommen. Und zwar gründlich. Bis ins frühe 16. Jahrhundert konnten die Genealogen die Vorfahren des Papstes zurückverfolgen. Seine Ursprünge liegen in Spanien. Unter seinen Ahnen finden sich kleinere Edelleute und Seefahrer der spanischen Armada, die sich auf dem Wasser mit den Holländern bekriegten. Die abenteuerlustigen Spanier segelten über den großen Teich und landeten irgendwann in Panama und in Kuba. Kuba, das ist auch die Heimat von Leos Mutter. Die letzten vier Generationen mütterlicherseits stammen von der karibischen Insel. Väterlicherseits kommen die direkten Vorfahren über fünf Generationen aus Sizilien. Der Großvater des Papstes, Salvatore hieß er, emigrierte 1905 in die Vereinigten Staaten. Eigentlich hatte er Priester werden wollen, heiratete dann aber doch. Als Priester wäre er wohl auch nicht sonderlich gut geeignet gewesen, denn so ganz sündenfrei lebte Salvatore nicht. Sein Sohn Luis, der Papa des Papstes, entstammte nicht Salvatores Ehe, sondern der Beziehung mit seiner französischen Geliebten. Von ihr hat der Papst auch seinen französischen Nachnamen, denn sie gab den Mädchennamen ihrer Mutter weiter. Prévost oder amerikanisch Priest. Die Ahnenreihe des Papstes ist divers. Neben Italienern, Spaniern und Franzosen finden sich auch Sklavenhalter und versklavte Menschen. Am glamourösesten ist aber der Zweig der Familie, der um 1650 in Kanada lebte. Der aus Quebec stammende Louis Boucher de Grandpré muss außergewöhnlich charismatisch gewesen sein. Denn er ist nicht nur ein Vorfahr des Papstes, sondern auch von Angelina Jolie, Hillary Clinton, Justin Trudeau und Madonna. Madonna ist also eine entfernte Cousine von Papst Leo. Einen Papst mit berühmten Verwandten können wir aktuell in Deutschland zwar nicht vorweisen, aber auch bei uns gibt es Promis mit illustren, gar royalen Vorfahren. Habe Kerkeling zum Beispiel sagt, er sei ein Urenkel des britischen Königs Edward VII. Und Armin Laschets Familie vermutet, sie sei mit dem Kaiser Karl dem Großen verwandt. Eine doch schöne Vorstellung für Armin Laschet, in seiner Ahnenreihe zumindest einen deutschen Kaiser zu wissen, wo es mit dem deutschen Kanzlersein ja bekanntlich nicht geklappt hat.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Sich vorzustellen, dass eine der legendärsten Schlachten der Neuzeit an nur einem einzigen Tag entschieden wurde. Heute im Jahr 1815 verlor Napoleon die Schlacht von Waterloo. Dabei sollte diese Schlacht für den Feldherrn, der sich einst selbst zum Kaiser der Franzosen gekrönt hatte, das große Comeback seiner Herrschaft werden. Denn im Jahr zuvor, 1814, hatten seine Feinde Paris eingenommen. Sie hatten ihn zum Abdanken gezwungen und damit der Despot keinen Ärger mehr machte, verbannte man ihn auf eine Insel. Napoleon wurde nach Elba geschickt, eine hübsche Insel im Mittelmeer. Aber dem kleinen Feldherrn mit dem großen Machtbewusstsein war nicht nach Rentnerdasein in der Sonne, mit der Hand in der Weste und den Gedanken in der Vergangenheit. Nein, er kehrte zurück aus der Verbannung und war nochmal 100 Tage an der Macht. Er versammelte sage und schreibe 72.000 Soldaten hinter sich und ritt mit ihnen zur letzten Schlacht. Am 18. Juni 1815 kam es in Waterloo, südlich der Stadt Brüssel, zum Showdown. Napoleon und seine Mann versus die anglo-alliierten Truppen unter General Wellington mit 68.000 Mann und versus 48.000 preußische Soldaten unter Feldmarschall Blücher. Napoleon versuchte, durch die Reihen der Engländer zu brechen, aber das gelang nicht. Und als die Preußen von der Seite kamen, da wurde es eng. Am Abend versuchte es der Franzose noch einmal mit einem letzten Angriff durch eine kleine, aber starke Truppe. Vergeblich. Der Gegner war stärker. Das französische Heer trat panisch die Flucht an. 50.000 Männer waren verwundet oder blieben auf dem Feld zurück. Alles an einem einzigen Tag. Und Napoleon, der wurde nochmal verbannt. Final nach St. Helena. Das ist nicht im Mittelmeer, sondern richtig weit weg, vor der Westküste Afrikas. Und als er dort ankam, befand er die Insel für wenig attraktiv. Angeblich soll er gesagt haben, dass er lieber nach Ägypten gegangen wäre. Aber das hatte er nicht mehr zu entscheiden, sondern die Siegermächte hatten jetzt das Sagen. Mit ihm auf die Insel kam eine Entourage von 26 Leuten und die Engländer schickten zudem 1.500 Soldaten auf die Insel, um ihn zu bewachen. Better safe than sorry. Napoleon blieb dort bis zu seinem Lebensende 1821. Niemand ist eine Insel in sich selbst vollständig. Das hat der britische Dichter John Donne einst geschrieben. Aber manchmal ist eine Insel alles, was einem bleibt. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.